würde es eine Behörde geben, die darauf wacht, wie Menschen ernährt werden, wären wir jetzt Tiere, dann würde der Kreisveterinär kommen und dem Halter von uns Menschen sagen, du darfst keine Menschen mehr halten. Die haben eine Fettleber, du hast sie schlecht ernährt, du darfst jetzt keine Menschen mehr halten in deinem Stall. Und so ist das. Fettleber ist quasi der Ausdruck einer maßlos schlechten Ernährung, eine Krankheit, eine schwere Erkrankung, die alles Mögliche begünstigen kann, an Erkrankungen bis hin zum Krebs.
Dr. Matthias Riedl, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
Bei Fettleber denkt man vielleicht an Stopfleber und Tierquälerei oder an Menschen, die zu viel Fett essen. Aber Fettleber, was ist das eigentlich und wie vermeidet man sie? Und wenn man sie hat, was tut man dann dagegen? Darüber wollen wir heute reden. Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße ganz herzlich bei mir Dr. Matthias Riedl, ärztlichen Direktor des Medikum Hamburg, Ernährungsdoc, Ernährungsmediziner, Diabetologe, Internist, alles was ihr wollt. Wir haben wieder die geballte Kompetenz hier sitzen und wollen heute wieder klüger werden. Herzlich willkommen, Herr Riedl.
Moin.
Herr Riedl, was genau ist eine Fettleber? Also man kennt diese schlimmen Bilder von Stopfgänsen. Das sieht dann so gelblich aus und ziemlich ekelhaft. Mhm. Und Fettleber klingt auch schlimm. Was ist eine Fettleber?
So Gänsestopfleber, das hat man ja gleich so im Kopf, das ist ja Tierquälerei. Mhm. Ne? Und das kann man aber eins zu eins auch auf die Menschen übertragen, weil eine Fettleber ist gesundheitsschädlich, es ist Tierquälerei. Würde es eine Behörde geben, die darauf wacht, wie Menschen ernährt werden, wären wir jetzt Tiere, dann würde der Kreisveterinär kommen und dem Halter von uns Menschen sagen, du darfst keine Menschen mehr halten. Die haben eine Fettleber, du hast sie schlecht ernährt, du darfst jetzt keine Menschen mehr halten in deinem Stall. Und so ist das. Fettleber ist quasi der Ausdruck einer maßlos schlechten Ernährung, eine Krankheit, eine schwere Erkrankung, die alles Mögliche begünstigen kann, an Erkrankungen bis hin zum Krebs. Und so muss man sagen, wir haben da die Mission, uns gesund zu ernähren, verfehlt in so einem Fall. Und jeder Bauer muss sich den Vorwurf gefallen lassen der Tierquälerei. Wir quälen uns selber, ja.
Nun kennt man das aber von den Stopfgänsen so, die kriegen ja dann irgendwie so einen Trichter in den Hals gesteckt und da wird da irgendwie, irgend so ein Getreidemansch da reingestopft.
Mastfutter.
Die können sich ja nicht wehren.
Die können sich nicht wehren, genau.
Uns steckt aber keiner jetzt so einen Trichter in den Hals.
Doch. Ist schon so, ja. Und zwar ist es die Lebensmittelindustrie, die Produkte so optimiert haben, dass sie von uns Menschen, wir sind da ja tatsächlich einfach triebgetrieben, so ist das so, einfach willenlos gekauft wird. Und das macht uns krank. Also wenn man so will, wir essen es auch noch freiwillig. Wir sind die Gans.
Wir sind noch nicht mal mit einem Trichter zwangsweise. Genau. Und es sieht ein bisschen schöner aus meistens, was wir da essen.
Es ist toll verpackt. Es ist süß. Es hat Aromen. Es schmeckt. Da ist wahnsinnig viel Fruchtzucker drin. Da denkt unser Organismus, Mensch, klasse. Lauter Sachen, die mich am Verhungern hindern. Energie. Und dadurch kaufen wir das alles freiwillig, stopfen das in uns rein und werden dadurch krank. Da braucht man noch nicht mal Zwang anwenden. Wir sind, muss man sagen, auch wenn wir immer so tun, als sind wir alle wahnsinnig vernunftsbegabt, in dieser Sache sind wir das Tier.
Jetzt ist so eine Fettleber, assoziiert man ja mit Dicksein. Mhm. Jetzt weiß ich aber, dass auch dünne Menschen eine Fettleber haben können. Wann entsteht die und wie genau? Was muss ich alles falsch gemacht haben?
Die Fettleber entsteht schleichend und es ist so, wenn ich jetzt mal zurückdenke an meine Zeit vor 30 Jahren als junger Arzt, da war eine Fettleber immer irgendwas, was wir gefunden haben bei Menschen, die viel Alkohol getrunken haben oder auch die vielleicht eine Entzündungserkrankung der Leber hatten. Das alles war möglich, natürlich auch bei Übergewichtigen. Aber in diesen letzten 3 Jahrzehnten ist dieser Bereich der Ernährung so explodiert, dass wir mittlerweile bei jedem dritten Deutschen eine Fettleber haben. Es ist sozusagen eine Massenkrankheit, die locker die Häufigkeit von Diabetes übersteigt. Bei Übergewichtigen oder Menschen mit Diabetes ist es sogar schon jeder Zweite. Und jetzt kommt's ganz dicke. Beim Nachwuchs sind es schon 5%. Und das muss man sagen, geht gar nicht. Weil je früher man mit so einer Fettleber anfängt, desto schlechter. Weil natürlich je länger eine Schädigung der Leber besteht, desto gravierender die Auswirkungen für später. Und die Fettleber steht im Zentrum der Diabetes-Typ-2-Entstehung. Das heißt, wenn wir wissen, dass bei den Kindern das schon richtig doll zunimmt, die Fettleber, dann wissen wir, dass wir dort als zweiten Schritt eine Diabetes-Typ-2-Welle erwarten können. Und genau das passiert auch gerade. Die Diabetes-Typ-2-Steigerungsrate bei Jugendlichen und Kindern ist deutlich, ja, und das macht die nächste Generation krank. Das ist das Problem.
Jetzt haben Sie gerade den Alkohol erwähnt und ich weiß es natürlich auch inzwischen, dass nicht alleine fettes Essen eine Fettleber macht oder vielleicht auch gar nicht alleine, sondern vielleicht ist es gar nicht so wichtig, das fette Essen. Aber Alkohol, was ist denn sonst noch so Fettleber begünstigend?
Genau, jeder denkt.
Wie ist es denn mit dem fetten Essen? Ja, mit dem Schweinsbraten
richtig.
Und mit dem, weiß ich nicht, mit der Gans, die alle mal irgendwann Weihnachten gegessen haben.
Ein wichtiger Grundsatz ist, in der Ernährung ist es häufig so, dass das Offensichtliche oder Vermeintliche falsch ist. Mhm. Also, wenn ich jetzt eine Fettleber habe, dann sage ich, ja, dann lasse ich einfach Fett weg. Nur so funktioniert der Stoffwechsel nicht. Das ist genauso falsch gewesen wie, ja, also wenn ich jetzt Diabetes habe, dann lasse ich den Zucker weg und dann regelt sich das schon. Ja, das ist schon richtig. Aber dann haben wir auch noch so Zucker mit Süßstoff ersetzt. Das war dann schon wieder falsch. Ja, also man muss genau reingucken. Und tatsächlich ist es so, natürlich der Alkohol, klar, das spielt eine wichtige Rolle. Bei Männern ist die Grenze für die tägliche Alkoholaufnahme bei 20 Gramm. Am Tag bei Frauen 10 Gramm, das ist halt geschlechtsbedingt.
Können wir das noch in Gläser Wein oder Bier umrechnen?
Ja,
20 Gramm?
Also für Männer so ja 200 Milliliter Wein beispielsweise, für Frauen so die Hälfte. Das gilt als noch verträglich, aber nicht jeden Tag und an mehreren Tagen in der Woche auch eine Pause.
Ich erinnere an dieser Stelle an unsere Folge zum Alkohol, wo auch das schöne Glas Rotwein am Abend uns madig gemacht wurde.
Richtig.
Also hört mal rein, falls ihr es nicht gehört habt.
Genau, und weil wir jetzt von Alkohol sprechen, muss ich schon wieder ein Sternchen an diese Empfehlung geben. Tatsächlich so, jede Menge Alkohol ist schädlich und wir wissen auch, dass Alkohol mit einem erhöhten Risiko für Brustkrebs bei Frauen einhergeht. Mhm. Solche Dinge kann man sich auch noch einhandeln, also von Speiseröhrenkrebs. Aber das hatten wir ja.
Okay, also Alkohol ist ein Risikofaktor.
Genau, Alkohol. Und dann ist es jetzt nicht das Fett. Wenn wir über Fett sprechen wollen, dann ist es vielleicht das schlechte Fett. Ja, das schlechte Fett, was uns dick macht. Aber bei gesundem Fett muss man klar sagen, Entwarnung. Also gesundes Fett, Olivenöl, Nüsse, die führen eher zu einer Entfettung der Leber, was erstmal paradox klingt. Und Verursacher Nummer eins für die Fettleber sind tatsächlich die Kohlenhydrate. Und zwar die hochverarbeiteten Kohlenhydrate, also was fein gemahlen ist oder richtig Zucker. Und da liegt einfach die Ursache, und das sehen wir ganz klar, die Entwicklung der Fettleber bei uns in der Gesellschaft geht gleich auf mit dem Zuckerkonsum. Ich habe jetzt gerade wieder von der Deutschen Leberstiftung eine Erinnerung gelesen, die nochmal darauf hinwies, die Lebergesundheit in Deutschland ist im Argen. Und die haben Zahlen präsentiert, nachdem jeder Deutsche im Schnitt 2,5 Tafeln Schokolade pro Woche isst. So, das muss man sich jetzt mal 2,5 Tafeln, das rechnen wir jetzt mal schnell auf den Tag um. Das ist eine halbe pro Tag. Habe ich das richtig gerechnet?
Ja.
Ungefähr. Und da sind ja einige dabei, Klar. Die essen gar keine Schokolade.
Ja, das heißt, die anderen essen jeden Tag eine ganze.
So, genau. Und da haben wir, also jetzt ist nicht nur die Schokolade, aber da haben wir das Problem. Es sind die hochverarbeiteten Fertigprodukte, wo Zucker ein billiger Bestandteil ist. Und daraus ist diese Fettleber-Epidemie geworden. Da müssen wir was tun. Das ist das eine. Aber es kommt nicht nur darauf an, was ich esse. Also dieses Hochverarbeitete, was schnell ins Blut schießt. Und das Insulin sorgt dann dafür, dass es in die Gewebe als Fett eingelagert wird, am Ende auch. Es ist auch die Frage des Bombardements mit diesen Lebensmitteln. Wenn ich jetzt alle 2-3 Stunden meinem Körper Zucker zuführe, dann ist es die. Wir waren gerade am Anfang bei diesem Beispiel mit der Armgans, dann ist es die Fettlebermast. Ja?
Okay.
Und die Deutschen unterziehen sich dieser Fettlebermast und das macht sie krank.
Und sie tun es freiwillig.
Sie tun es freiwillig, ja, genau.
Aber eben häufig nicht wissend, was sie sich antun damit.
Ja, das ist der Punkt. Und, ja, und da, das ist für mich immer ein klassisch politischer Ansatzpunkt. Wenn die Menschen nicht wissen, was sie sich da antun, dann ist der Staat gefordert. Mhm. Entweder durch Aufklärung und wenn das nicht funktioniert, dann durch staatliches Reglement, dass wenn die Leute nämlich mit 260 über die Autobahn rasen, nicht wissend, was sie sich und anderen da vielleicht antun, dann gibt es Geschwindigkeitsbegrenzung. Es gab auch jetzt Sicherheitsgurte und es gibt viele Bestimmungen, um die Menschen zu schützen und das machen wir für 2000 Verkehrstote. Mhm. Die Ernährung hat ein viel höheres Todeskonto als der Verkehr.
Ja. Wenn ich jetzt diese ungünstigen Lebensmittel weglasse, gibt es denn auch Lebensmittel, die sich besonders günstig auswirken, wenn ich schon in die Richtung Fettleber gehe? Also wie kann ich quasi das wieder zurückdrehen?
Ja.
Oder habe ich einmal Fettleber immer?
Also ja, es gibt tatsächlich den Point of No Return, den gibt es. Also erstmal haben wir eine Fettleber, dann eine Fettleber mäßig oder starken Grades und dann... Die Leber ist ja sowas von gutmütig. Ja. Also muss ich das mal vorstellen, das ist eigentlich ein rötliches, zartes Organ von der Farbe her.
Ja.
Und wenn die dann Fett einlagert, dann sieht man das auch, das wird gelblich.
Das wird gelb, es wird eklig gelb, aus, eklig, oder?
Genau.
Also ich habe mal so Bilder gesehen.
Richtig, und die verdoppelt ihre Größe, wird richtig plump, knotig am Ende auch. Also das ist richtig Fett da drin und es kommt dann später zur Entzündung auch, weil dann irgendwann nimmt es die Leber dauerhaft übel. Und wenn dann dieser Punkt erreicht ist, kommen Entzündungen dazu, später auch bindegewebiger Umbau. Und dieser bindegewebige Umbau macht aus wertvollem Lebergewebe nutzloses Bindegewebe. Das ist dann der Übergang zur Leberzirrhose, also Fettleber, Hepatitis, entzündlich oder eine Zirrhose. Mhm. Und dann verliert die Leber wichtiges Funktionsorgan. Und wenn man sich vorstellt, was die Leber macht, die Leber ist das Stoffwechselorgan, das wir haben. So, das ist die zentrale Fabrik. Und wenn dann der Mensch mit der Fettleber sagt, also so als Symptom, oh, irgendwie habe ich so das Gefühl, es tut mir hier so weh. Ja, das kann die Fettleber sein, wenn die sich doppelt so groß macht. Und ich fühle mich so schlapp. Auch das kann eine Folge sein.
Ich muss mal kurz eine Zwischenfrage stellen, weil wir wollen ja nochmal zum Thema Ernährung zurück. Was kann ich also tun, wenn ich es wieder besser will? Aber merke ich das, wenn ich eine Fettleber habe? Tut die weh?
Nein.
Sie haben ja gerade gesagt, irgendwann zwickt es, aber dann ist es schon ganz schön zu spät. Aber
richtig.
Tut die vorher mal weh?
Nein. Also sehr häufig ist die Fettleber völlig ohne Symptome.
Menschen, das ist gemein eigentlich.
Ja, genau. Und es geht auch schleichend. Das heißt, wenn ich mich, also Schwäche beispielsweise, Schlappheit, schlechte Stimmung und so, also so, dass man sich nicht so richtig wohlfühlt, das geht ja schleichend. Und viele sehen es dann irgendwie so als Alterungsprozess, das ist es aber nicht immer. Ja. Wenn dann die Fettleber weg ist, und das ist auch ein Teil dessen, dass eine Ernährungsumstellung immer wie ein Jungbrunnen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann sagen die, also es geht mir irgendwie, ich bin so fit wie eine... Und das ist die Summe der Auswirkungen der Ernährung auf den Körper. Und ein zentraler Punkt ist tatsächlich das auch für die Fettleber. Mhm. Denn wenn die kleiner wird, wenn die zum Beispiel 50% Volumen einbüßt oder 100% Volumen, also zumindest sich halbiert von der Größe wieder, weil sie wieder normal groß ist, ja, dann habe ich mehr Platz im Bauch und dann drückt das weniger. Und viele berichten das auch so, ja, also hier so, und da sitzt die Leber, ja, also rechts,
ja,
im
rechts,
Oberbauch.
Aha, okay,
genau.
Ich wüsste es gar nicht, da hätte ich erst nachgucken müssen.
Ja, also rechts sitzt die Leber und wenn die sich vergrößert bis zum 2,5-fachen, dann merkt man das auch.
Aber da ist so viel Platz, ist doch gar nicht im Bauch.
Ja, doch.
Das oder wird er dann, kommt dann nach außen?
Kommt ein bisschen raus, ne?
Ach so, okay.
Aber da ist ja dann nicht nur das Fett in der Leber, sondern auch mitten im Bauch. Das ist einfach Bestandteil dieses gesamten Bauchs dann,
ja,
ne? Der sich vorwölbt. Und das ist das, dass die Menschen schon dann ein anderes Befinden merken. Aber das, was sie eben auch bekommen, ist, dass ihr Krebsrisiko sinkt, weil so eine zunehmend verfettende, entzündlich veränderte, fibrotisch umgebaute Leber hat ein erhöhtes Krebsrisiko. Mhm. Und wir dürfen nicht vergessen, dass in Amerika Leberversagen, das muss man mal sich vorstellen, Leberversagen durch falsche Ernährung, die Ursache Nummer eins ist für Leberversagen. Das war früher Alkohol und Virushepatitis. Das heißt, die Amerikaner, die essen sich ihre Leber weg, also dass sie funktionslos wird, die versagt richtig, die gibt auf. Und wir können nicht ohne Leber leben. Das heißt, wenn die Leber nicht mehr funktioniert, sind wir praktisch tot.
Oder man kriegt eine Transplantation.
Oder kriegt eine Transplantation, genau. Das ist der, der einzige, aber davon fehlt uns ja sowieso viel zu viel. Also es stehen nicht genug Leber oder Organe zur Verfügung. In diesem Punkt auch nochmal, Leute, stimmt zu, sagt euren Verwandten, ich würde spenden, ja, ich spende auch. Und tut es in den Pass, weil es warten so viele Menschen und die sterben, weil wir nach unserem Tod unsere Organe nicht hergeben wollen. Und das ist einfach total wichtig, das ist Mitmenschlichkeit.
Also wenn ich noch nicht beim Point of No Return bin, sondern meine Leber sich noch wieder verkleinern kann, verbessern kann,
ja.
Was muss ich hier denn Gutes tun?
Ja, also wir haben schon gesagt, also das Schlechte weglassen,
klar.
Alkoholmäßig, ja. Schlechte Fette, Zucker, Fructose, Fertigprodukte, die sind, wahrscheinlich sind Fertigprodukte sogar mit die wichtigste Ursache überhaupt, weil wir sehen auch mit dem Anstieg des Zuckers, sehen wir den Anstieg der Fertigprodukte und wir sehen mit dem Anstieg der Fertigprodukte den Anstieg aller dieser Zivilisationskrankheiten. Und die Fettleber ist eine Zivilisationskrankheit. Also was kann ich tun, wenn die Fettleber da ist? Es gibt keine Medikamente, die die Fettleber heilt. Und ich bin immer ganz traurig auf den Kongressen und das ist so das typische Denken. Ich komme ja aus der inneren Medizin. Und die innere Medizin, die macht halt nicht mit dem Messer. Die Chirurgen machen mit dem Messer und wir machen es mit Medikamenten. Und es ist auch ein medikamentenzentriertes Denken. Und dann gibt es da immer Vorträge, da heißt es dann jetzt, ja, hier haben wir ein paar Medikamente getestet auf die Fettleber. Und dann denke ich, Leute, warum testet ihr denn Medikamente zur Behandlung der Fettleber? Von vornherein wenig Aussicht, dass das weg ist, weil die Medizin muss doch ursachenorientiert sein. Und es ist kein Medikamentenmangel Ursache der Fettleber, sondern es ist falsche Ernährung. So, und ein großer Vortrag, 20 Minuten, Studiendaten, und dann heißt es, ja, die Auswirkung der neuen Medikamente ist nicht so doll, manchmal sogar gar nichts. Ist okay, man kann solche Forschung machen, aber hinterher nicht mal ein Hinweis darauf, zum Glück haben wir eine Therapie, die die Fettleber zu 100% heilen kann, und das ist die richtige Ernährung. Dieser Hinweis fehlt, es ist vielen Ärzten nicht bekannt und auch in der Bevölkerung nicht so bekannt, und es ist so einfach. Also, wir müssen diesen ganzen Zucker und Fertigkram weglassen. Gesunde Fette, davon profitiert die Leber, also Omega-3-Fettsäuren, wie wir das in Nüssen auch haben, in Fisch- und Algenöl beispielsweise, lässt das Fett in der Leber abschmelzen, dann tatsächlich auch Pausen zwischen den Mahlzeiten, das berühmte 2-3-Mahlzeiten-Prinzip, in der weiter gesteigerten Form sogar zum Intervallfasten oder jetzt mal noch besser, dann, wenn man da richtig ran will, Fasten, Heilfasten. Mhm. Beim Fasten, beim Heilfasten schmilzt die Fettleber wie Schnee in der Sonne. Das ist so. Natürlich greift der Körper auf seine Kohlenhydratvorräte zurück. Dann sind die dann alle. Und dann geht's an die Fettvorräte. Und die holt er auch aus der Leber. Da muss man nochmal dazu sagen, das ist auch ein tolles Prinzip, weil alle Tiere, die Winterschlaf halten, die entwickeln vor diesem Winterschlaf eine schöne Fettleber.
Genau. Die Bären fressen sich ja auch den Speck an,
ganz
den Winterspeck.
Genau. Ja, und den bauen sie im Winterschlaf ab.
Ja.
Und es ist nicht schlimm, mal eine etwas verfettete Leber zu haben, aber die muss wieder weg. So viel dürfen sie nicht chronisch haben. Zweiter Punkt ist eben die richtige, oder der dritte Punkt ist es schon die richtige Eiweißmenge. Und es ist wichtig, da auch besonders pflanzliche Eiweiße, die sind auch positiv für die Fettleber. Und da würde ich auch eher sagen, ein bisschen im oberen Bereich der Eiweißversorgung, also schon 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das kann man auch ganz einfach eben ausrechnen, weil die Lebensmittel, die Eiweiß enthalten, das ist überschaubar. Wir haben zwar in vielen Lebensmitteln Eiweiß, aber die richtigen Blockbuster, das sind 10 Stück ungefähr, die hat man schnell auswendig gelernt, da haben wir auch schon mal was drüber gemacht. Und wer aber seine Ernährung mal checken will, der kann natürlich auch seine Ernährung einmal eingeben in die MyFoodDoctor-App. Da kriegt er dann hinterher eine Analyse. Wie viel Eiweiß habe ich gegessen? Bin ich in der Norm? Wie viel Gemüse habe ich gegessen? Damit sind wir dann beim nächsten Prinzip. Ein hoher Gemüsekonsum, ein gut justierter Eiweißkonsum mit viel pflanzlichem Eiweiß, tolle gesunde Fette, ja, die sind sozusagen die Therapie der Fettleber und damit geht die Fettleber weg. Dabei spielen auch die Ballaststoffe eine gewisse Rolle. Und das ist das sozusagen das Rezept gegen die Fettleber. Das ist das Tolle. Und also wie gesagt, entweder selber mal gucken, was esse ich da? Esse ich genug Eiweiß? Esse ich die richtigen Eiweiße? Bin ich bei der Gemüsemenge auch Richtung 500 unterwegs? Also entweder mal selber aufschreiben in einem der Tagebücher. Da haben wir mit den Ernährungsdocs und im Gräfe und Unzer Verlag so ein Tagebuch, wo man mal ausfüllen kann und am Ende sich selbst analysieren kann. Und dann sieht man, wo es bei einem persönlich im Argen ist. Und ja, und so therapiert man selbst seine Fettleber. Und ich war heute gerade beim Italiener essen bei uns in St. Georg um die Ecke. Ich war schon länger nicht mehr da, aber dann kommt der Wirt gleich auf mich zugestürmt und sagt, ja, schau mich an. Diabetes weg, Fettleber weg, das ging ja so nicht mehr weiter. 70 Jahre, steht noch voll in seinem Laden drin und sagte, die ganze Familie, die haben wir alle umgestellt, das ist ja familiär, Diabetes Typ 2 und Fettleber auch, das haben dann ja alle so, ne? Ich habe seinen Sohn da noch gesehen, der hat noch einiges vor sich, aber es funktioniert, ja. Die Leute kommen auf mich zu und sagen, das ist toll, das hat bei mir funktioniert und es ist ein total einfacher Weg. Und man kriegt ein Geschenk noch, man reduziert sein Leberkrebsrisiko, man reduziert sein Diabetesrisiko, sein Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle, die Entzündungsbereitschaft im Körper nimmt ab, das Risiko für entzündliche Erkrankungen, das Sterblichkeitsrisiko sinkt, alles, also das ist, und man ist fitter, also deshalb ist es alternativlos.
Sie haben ja gesagt, dass ein Drittel der Menschen in Deutschland schon eine Fettleber haben. Das ist ja wahnsinnig viel. Ich kenne einen einzigen Bekannten, bei dem das diagnostiziert wurde. Und das bringt mich jetzt zu der Frage, wer stellt das eigentlich fest? Also man kann das per Ultraschall, glaube ich, feststellen.
Ja. Das hat man früher gemacht. Das ist nicht mehr State of the Art, wir vornehmen in der Medizin sagen.
Wie stellt man es denn fest? Also nicht jeder ist ja so prall, dass man denkt, da gucke ich jetzt mal nach, ob der eine Fettleber hat.
Ja.
Weil es ja auch schlankere Menschen gibt, die das haben.
Ja.
Welche Methoden gibt's denn da?
Also wenn man eine Lebersonografiert und die ist verfettet, dann hat die eine hellere Farbe. Das sieht man also so in der Sonografie. Das ist bloß sehr, sehr ungenau, aber das war bisher das, was wir immer so benutzt haben. Und wenn die jetzt stark vergrößert war, naja, klar, dann sieht man es auch und dass sie halt heller ist dann. Aber es gibt mittlerweile auch in den Leitlinien ist das empfohlen und dringend geraten, eine viel genauere Untersuchung, die Fettleber sehr viel genauer feststellen kann als die Lebersonografie, und zwar der Fibroscan. Zu dem rate ich meinen Patienten, wir machen das auch regelmäßig. Und beim Fibroscan ist es so, da wird einmal der Fettgehalt, das ist eine Untersuchung, die dauert 2-3 Minuten, das ist auch viel schneller als die Sonografie. Aber beim Fibroscan wird der Fettgehalt der Leber festgestellt und gleichzeitig auch eine etwaige Verhärtung. Das heißt, geht diese Leber schon in Richtung bindegewebige Veränderung, ist das schon fortgeschritten. Und man kann ganz klar sagen, es ist Stadium 1, 2, 3. Da kann man das ganz klar feststellen, wie stark das fortgeschritten ist. Und vor allen Dingen, wenn man dann Maßnahmen ergreift durch die Ernährung, kann man in 6 Monaten nochmal eine Kontrolle machen und sieht, aha, es ist besser geworden. Und ich erlebe die Patienten dann glücklich, dass ich sagen kann, deine Fettleber ist nicht mehr nachweisbar. Und denn Ernährungsumstellung, machen wir uns nichts vor, bedeutet immer auch tatsächlich Eifer. Und wirklich ist auch schon mühsam.
Ja, und dann will man auch belohnt werden. So. Also dann will ich auch wirklich am Ende hören, Fettleber ist weg oder ist kleiner oder schwindet weg wie Schnee in der Sonne.
So ist es. Und daher, also diese Fibroscan-Untersuchung.
Ja, liege ich da auch irgendwo unter dem Gerät oder wie funktioniert das?
Es ist wie so eine kleine Ultraschallsonde, das wirkt so wie so ein, so ein dicker Stift, ein paar Zentimeter dick. Und dieser sendet auch Ultraschall aus, das setzt man auf die Leber auf und die Reaktion ist wie so ein Echolot quasi und dieses Bild, was wir dann damit erzeugen, lässt uns klar sagen, ist hier eine Fettleber ja oder nein oder gibt es auch schon Bindegewebeumbau, können wir das Stadium genau feststellen.
Ist das dann eine Kassenleistung oder muss man das erst bezahlen?
Ja, es ist eine Kassenleistung für Privatversicherte, leider für gesetzlich Versicherte noch nicht, was ich sehr, sehr schlecht finde, weil wenn es eine Massenerkrankung ist, bei der wir mit der Untersuchung die Diagnose sicherstellen können, was wir sonst gar nicht tun würden. Mhm. Die Leute laufen mit einer Fettleber rum und wissen es nicht und sind im Risiko. Und irgendwann gibt's ja den Point of No Return, dann geht es nicht mehr zurück. Deshalb empfehle ich, wir haben ja eine große Diabetes-Schwerpunktpraxis auch und natürlich die Ernährungsschwerpunktpraxis. In beiden Indikationen kann ich einfach nur jedem sagen, mach das, weil das muss man wissen, weil wenn ich eine Ernährungstherapie mache und ich weiß nicht, ob der eine Fettleber hat oder nicht, dann ändert sich natürlich auch die Art der Ernährung, das ist ganz klar. Und leider ist es noch so, dass gesetzlich Versicherte das selber bezahlen müssen, das liegt bei 70 Euro, aber es ist es wert zu wissen, ob ich diese schwerwiegende Erkrankung habe, die weitere Folgen hat. Und
ich finde ja immer absurd, dass die Krankenkassen viele Leistungen nicht bezahlen, aber die Folgeschäden, also die Behandlung der Folgeschäden wird dann bezahlt. Das ist doch absurd, anstatt einfach einen Riegel einzusetzen oder vorzuschieben und zu sagen, wir untersuchen jetzt und dann kann man einfach früher was tun, bevor es wirklich schlimm wird.
Ganz genau, das ist mega absurd und das Beispiel der Fettleber bietet sich dazu geradezu an, weil die Fettleber, die kann dazu führen, dass auch die Bauchspeicheldrüse dann Fett einlagert und die beiden Organe zusammen schaukeln sich dann gegenseitig hoch und führen zum Diabetes Typ 2. Mhm. Sodass, wenn ich jetzt die Fettleber rechtzeitig diagnostiziere, kann ich sagen, du hast eine Fettleber, du hast jetzt ein erhöhtes Krebsrisiko und Zivilisationskrankheiten hoch und dein Diabetes Typ 2 Risiko ist auch hoch. Und wir können das wieder zurückführen. Damit senke ich das Risiko für Typ 2. Aber das machen die Kassen nicht. Aber es ist halt immer so. Das Problem ist, kommt eine neue Untersuchung. Ich weiß, dass die Kassen stehen unter Druck. Milliarden Defizite in Sichtweite. Ja, und die sagen, oh Gott, jetzt noch eine Untersuchung. Die sollen wir jetzt bezahlen. Ja, das zahlt sich aber in 5 bis 10. So, und die Vorstände von den Kassen, die sind in 5 bis 10 Jahren nicht mehr da. Das heißt, wir drücken jetzt die Kosten, aber die nachfolgende Generation hat das Nachsehen und das ist das Problem. Aber wie ich kenne die Diskussion immer. Immer wenn wir was Neues haben, was auch in den Leitlinien empfohlen wird, dann mauern die Kassen. Das ist wie mit dem PSA bei Männern, die Prostata-Untersuchung. Da haben sie auch immer Geldschneiderei und das lassen wir ja nicht bestimmen. Und wenn das erhöht ist, was dann? Da verunsicherst du die Männer. Hey, die Diskussion hat man bei der Mammographie nie geführt. Man hat gesagt, ja was, Mammographie und wenn da ein Befund ist, dann ist die Frau verunsichert, was soll das? Ganz komisch und hier ist es auch so wieder, in 5 bis 10 Jahren werden die Kassen das zahlen. Und ich kann jetzt einfach nur sagen, Leute, macht es, ihr wisst es, seid ihr auf der Nummer sicher. Weil alle anderen Maßnahmen oder Diagnostikmittel wie die Sonographie der Leber oder die Leberwerte, wenn die erhöht sind, ja, dann ist es schon sehr, sehr weit. Leberwerte, Triglyceride, das kann man auch messen. Mhm. Wenn die erhöht sind, ist der Verdacht noch viel höher.
Und wenn die in Ordnung sind?
Wenn die in Ordnung sind, kann trotzdem eine Fettleber bestehen. Das ist das Problem.
Das ist ein tückisches, dass sie nicht zwickt und oder eben erst so richtig anfängt, sich bemerkbar zu machen, wenn es eigentlich schon spät ist.
So ist es. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Wir haben sogar junge, schlanke Menschen mit Fettleber. Ich erinnere mich an einen Patienten, Sportler, Ausdauersportler, schlank. Hätte man nicht gedacht, dass er eine Fettleber hat, ja. Aber seine isotonischen Drinks waren
voller Zucker.
Voller Fruchtzucker. Und der Fruchtzucker, das ist das, was direkt in die Leber reingeht. Und unsere Gesellschaft wird geradezu überschwemmt mit diesem Fruchtzucker. Mhm. Und das war da der Grund.
Okay. Ich habe im Zusammenhang, ich habe mal was von Logi-Methode gehört. Was kann die bei der Fettleber bewirken?
Die Logi-Methode sagt also Low Glycemic Diet. Die Idee dahinter ist, dass wir das essen, was den Blutzucker nicht stark erhöht. Und das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe. Also Proteine erhöhen nicht, Gemüse nicht, gute Fette nicht. Also das, was den Blutzucker flach hält, was auch wenig Zucker enthält. Das führt dann auch dazu, dass weniger Insulin ausgeschüttet werden muss. Und weniger Insulin heißt auch weniger Einbau von Fett ins Gewebe. Mhm. Das ist die Idee dabei. Das, was ich quasi als Ernährung beschrieben habe, ist eine...
Hat halt einen Namen.
Ja, das kann man als Low Carb oder als Logi, das ist die bessere Form, das ist von Professor Worm auch mit entwickelt worden, ist eine sehr, sehr sinnvolle Art, sich zu ernähren. Letztlich ist die gesamte Szene der Ernährungstherapie, auch all meine Bücher sind stark, auch gerade wenn es in den Diabetes- und Fettleberbereich sind, stark davon beeinflusst. Das, was ich empfehle, also in meinen Büchern ist immer eine Logi-Ernährung. Und das Schöne ist ja, das ist wissenschaftlich gut begründet und wir verhindern damit Zivilisationskrankheiten.
Wir haben natürlich nachher noch ein schönes Rezept für euch, aber ja, das kommt ein bisschen später dran.
Ja.
Jetzt haben wir erstmal vielen Dank zum Thema Fettleber. Ich glaube, das haben wir jetzt ausreichend und ausführlich behandelt.
Der Ernährungsmythos.
Wir wollen jetzt einen Ernährungsmythos wieder aufklären, und zwar so einen, der sich auch hartnäckig hält, dass man nämlich Pilze nicht aufwärmen darf. Stimmt das?
Nein, also das kommt, ja, es ist immer so Dinge, das ist so, kommt aus Großmutters Zeiten, das ist, hatte auch mal alles so seine Berechtigung. Wenn ich die frisch zubereitet habe, ich die rasch kühle, dann kann ich sie nochmal aufwärmen, das ist ganz klar. Wenn die aber so ein bisschen rumgelegen haben bei Zimmertemperatur, zu lang aufbewahrt werden, auch im Kühlschrank, dann ist es ein mikrobielles Problem, aber auch ein Zersetzungsproblem der Eiweiße, der Pilze. Und dann ist das gesundheitlich ungünstig. Ja, man kann sie bei Einhaltung der Hygienemaßnahmen nochmal wieder aufwärmen.
Wir haben ja alle einen Kühlschrank, also eigentlich aus Omas Zeiten, diese Probleme haben wir nicht mehr.
Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
Gut, wir haben wieder viel Post gekriegt von euch und wollen jetzt ein paar Fragen von Hörerinnen und Hörern und Zuschauerinnen und Zuschauern beantworten und fangen an mit Florian. Florian hat uns gleich zwei Fragen geschickt, und zwar das erste Thema ist Öle zum Braten. Er schreibt, leider meine ich von verschiedenen Ernährungsexperten unterschiedliche Dinge zum Thema Fette zum Braten in der Pfanne zu hören. Speziell zur Frage, ob es nun Olivenöl oder Rapsöl sein sollte. Die einen sagen, auf alle Fälle zum Braten raffinierte Öle nehmen, da dann keine Schwebstoffe oder Polyphenole mehr enthalten sind und der Rauchpunkt höher liegt. Native Öle sind bei zu heißer Temperatur einfach gesundheitsgefährdend. Andere sagen, auf keine Fälle raffinierte Öle, da diese keinen Nährwert mehr haben. Und dann sagt er, soll ich Rapsöl nehmen und nicht Olivenöl, weil das Rapsöl beim Fettsäureprofil besser ist. Und Omega-3 ist hitzestabiler, und die anderen sagen wieder Olivenöl, weil beim Rapsöl die Omega-3-Fettsäuren schon ab Mitte 40 Grad oxidieren. Also es ist ein großes Hin und Her, und er möchte einfach nur wissen, der liebe Florian, was er denn zum Braten nun nehmen soll.
Also tatsächlich ist das Thema Fett ein sehr, sehr umfangreiches Thema, worin sich auch viele eben nicht auskennen, und das, wenn man so ein großes Thema hat und berichtet immer nur so Einzelheiten daraus und gibt die an die Öffentlichkeit, dann hat man nachher von diesem großen Puzzlespiel so ein paar Teile und hat das Gefühl, irgendwie passen die nicht zusammen. Nee, da fehlen nämlich noch andere, und so ist das auch. Aber ich versuche das zu vereinfachen, weil am Ende wollen wir nicht in der Küche stehen und Biochemie betreiben, ne, sondern wir wollen einfach ganz klar, also womit es geendet hatte, war hier die Frage, oder soll ich lieber gleich Butterschmalz nehmen? Nein,
ja, genau.
Nein. Wenn du das wenn du das aus geschmacklichen Gründen brauchst, jetzt zum Grünkohl vielleicht oder so, bitte, mach den Butterschmalz da rein. Aber nur, wenn es halt kulinarisch notwendig ist. Ansonsten ist Butterschmalz halt keine so gute Idee. Aber nochmal so, diese beiden Öle, Olivenöl, Rapsöl, haben einfach Vor- und Nachteile. Die sind aber super hochwertige Öle. Rapsöl ist ein bisschen neutraler, deshalb verwenden wir da natürlich das anders. Aber Olivenöl, wegen des Geschmacks, aber das muss ich, glaube ich, nicht sagen, das ist natürlich für jeden Olivenöl-Fan klar, also schon allein verschiedene Sorten von Olivenöl kann.
Schmecken unterschiedlich.
Ja, also Wahnsinn, ne? Also kalt gepresst sind die Öle immer am gesündesten, das muss man sagen. Und tatsächlich ist kalt gepresstes Rapsöl hitzeresistenter als kalt gepresstes Olivenöl. Ich weiß, dass viele Köche eben auch mit Olivenöl, mit kalt gepresstem arbeiten, aber in der Pfanne muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Immerhin hat kaltgepresstes Rapsöl eine Hitzebeständigkeit bis 140 Grad. Das ist eine ganze Menge, ja. Aber eben ab 140 nimmt das Öl Schaden. Deshalb würde ich für den Einsatz in der Pfanne immer die hochgereinigten Öle dann nehmen. Rapsöl oder Olivenöl, ja, sie enthalten weniger von diesen tollen Substanzen, weil sie sind einem hohen Reinigungsprozess unterzogen. Sie sind dann aber im Fettsäuremuster in der Pfanne stabiler. Mhm. Das heißt, es ist ein Kompromiss. Wenn ich Öle zum Braten nehmen will, dann die für die geeignet sind, das steht auch drauf, gereinigt sind, raffiniert, die sind dann nicht mehr so gesund, das stimmt, aber wir haben trotzdem noch relativ gesunde Öle. Klar, Öle mögen nicht gern erhitzt werden, dann werden sie immer alle irgendwie schlechter von der Qualität. Und die Frage stellt sich dann natürlich auf, wie gehe ich jetzt mit Ölen in der Küche um? Die Frage ist, muss ich es jetzt braten? Kann ich es dünsten? Es ist immer besser. Also, dass der Mensch das Feuer erfunden hat und auch zum Garen verwendet, ist ja gar nicht schlecht. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er es gekocht hat, auch noch alles gut. Als er anfing, das Zeug zu braten und zu grillen, muss man sagen, liebe Menschen, da habt ihr eine Schwelle überschritten, es einfach zu hoch zu erhitzen, zu braun zu machen und das Öl zu schädigen. Ab da, muss man sagen, haben wir uns ins Bein geschossen. Mhm. Deshalb muss man sagen, nicht so viel braten, wenn dann ganz langsam, ja, gibt denen ein bisschen Zeit, wenn das Öl raucht, dann verdirbt es. Das sind so praktische...
Man riecht das auch. Olivenöl, das zu heiß ist, stinkt.
Ja, ja, genau. Genau. Ja. Und dann ist es schade, da müssen wir einfach dann weinen, aus ernährungsmedizinischer Sicht. Ne? Aber das wäre so der grobe Hinweis. Nicht verirren lassen, versuchen diese Informationen jetzt einfach festzuschreiben und gar nicht mehr so viel nachlesen, so ist das.
Okay. Florian hat noch eine Frage zu den Omega-Fettsäuren und er sagt, wie wichtig ist die Einschränkung von Omega-6-Fettsäuren beziehungsweise wie kann man das Idealverhältnis von Omega-3 und Omega-6 erreichen? Sie empfehlen ja immer viele Nüsse zu essen, aber auch Hülsenfrüchte wie Erdnüsse und Soja enthalten fast nur Omega-6-Fettsäuren, Entschuldigung. Ich gehe davon aus, dass es noch besser ist, als Omega-6 statt gesättigte Fettsäuren zu sich zu nehmen. Wie bekomme ich aber das Idealverhältnis hin?
Genau, es ist der Betonung liegt hier auf Verhältnis. Ja.
Ja.
Wir brauchen tatsächlich alle diese Fette zum Leben. Wir brauchen sogar auch die schlechten Fette zum Leben. Die gehören dazu. Wir brauchen sogar auch die Arachidonsäure, eine der schlechtesten Fette überhaupt. Aber auch die brauchen wir im Körper. Aber das Problem ist, dass das Gleichgewicht aus dem Ruder gelaufen ist. Und der Hintergrund ist die massenhafte Ausbreitung von Fertigprodukten. Die sind nahezu frei von gesunden Fetten, weil die natürlich teuer sind. Mhm. Ne? Also Fertigprodukte oder hochverarbeitete Produkte sind eben dadurch gekennzeichnet, dass billiges Zeug zusammengemanscht wird, das einfach super gut schmeckt und eine tolle Verpackung hat. So. Und eine super Werbung, ein gutes Marketing. Und das Kennzeichen dieser hochverarbeiteten Produkte ist eben, dass dort sehr viel schlechte Fette sind. Und dadurch geht diese Waage, so muss man sich das auch vorstellen, wie eine Waage, ja, eine Waagschale, ideal ist das ausgeglichen oder ja, das Verhältnis 5:1 beispielsweise, das kann man nehmen. Wichtig ist dann, dass man ausreichend Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt. Das macht man auch, zum Beispiel durch Nüsse, aber durch Walnüsse natürlich besonders gut. Der Körper hat aber nur eine begrenzte Fähigkeit, diese Omega-3-Fettsäure in einer Form herzustellen, dass sie für uns günstig wirken. Das betrifft dann auch eben den Einsatz von Leinöl. Ja, wir können nur 10%, bis zu 10% der gesunden Fette im Leinöl umwandeln in die für uns notwendigen Omega-3-Fettsäuren. Was wir aber auch sagen müssen, es gibt Lebensmittel auch im Pflanzenbereich, die auch Omega-3-Fettsäuren enthalten. Andere, also viel Gemüse, also Kresse beispielsweise enthält es auch. Und dabei ist es eben wichtig, sich natürlich zu ernähren. Und ich persönlich empfehle auch immer, zusätzlich zu supplementieren, Algenöl oder auch Fischöl, weil einfach unsere Ernährung sehr arm ist an diesen gesunden Fetten. Mhm. Aber bevor man das macht, einmal den Omega-3-Index messen, weil da kann man es ganz einfach feststellen. Das ist leider auch keine Kassenleistung für gesetzlich Versicherte, aber auch das ist eine der wenigen sinnvollen Einsatzgebiete von Nahrungsergänzungsmitteln, wenn dieser Index zu niedrig ausfällt. Mhm. Das würde ich schon empfehlen. Und daran würde ich dann die Entscheidung fällen, wie ändere ich meine Ernährung und muss ich vielleicht sogar zu Algen oder Fischöl greifen. Und dann kriegt man das in dieser, sage ich mal, hochverarbeiteten Welt auch wieder ins Lot. Ja, weil ja, das sind alles richtig, was Florian gesagt hat. Seine Bedenken, wie kriege ich das jetzt hin? Das heißt, es geht darum, schlechte Fette zu reduzieren, im Prinzip so gut es geht, und gute mehr zu sich zu nehmen. Mhm. Aber erstmal schauen, wo stehe ich denn?
Dann hat uns Theo geschrieben. Theo ist ein junger Mann, 19 Jahre alt, schreibt, er interessiert sich schon lange für gesunde Ernährung und setzt es auch ganz gut um, aber er macht sich Gedanken um seine Freundin, denn er bekommt mit, was sie so isst und wie viel davon. Sie ist 18 Jahre, wiegt 43 Kilo auf 1,60 Meter, sieht aber nicht zu dünn aus, so dass es bedenklich wäre, sagt er. Dennoch isst sie teilweise nur ein Brötchen bis zum Abendbrot und dann vielleicht noch einen Milchreis und etwas Obst und zwischendurch noch einen Chai mit Milch. An manchen Tagen ist es auch mal mehr, aber eigentlich nie über die 1600 Kalorien, die sie eigentlich zu sich nehmen müsste. Und er fragt sich, wie sie überhaupt ihr Gewicht halten kann und wie er sie anregen könnte, mehr zu essen. Sie hat manchmal auch Bauchschmerzen und ist ziemlich schnell satt. Und dann gibt's aber immer wieder Situationen, wo sie anscheinend ziemlich viel Hunger hat und dann das 3- bis 4-fache zu einer Mahlzeit isst, was ihn zwar sehr glücklich macht, aber er meint, dass das doch keine gute Ernährungsweise, die sie hat, und würde gerne ein paar Tipps haben für seine Freundin. Das finde ich sehr, sehr fürsorglich, weil wir ja auch schon mal gelernt haben, dass es ganz oft die Frauen sind, die sich mehr um ihre Partner kümmern als andersrum. Aber Theo ist ein großes Vorbild hier.
Genau, also die Freundin von Theo befasst sich ja auch mit Ernährung, aber ihre Schlüsse daraus sind die falschen. Und ganz tolles, großes Lob an Theo, wie fürsorglich und einfühlsam er seine Freundin beobachtet, ohne ihr auf die Nerven zu gehen. Mhm. Und aber doch sehr besorgt ist auch. Und Theo, richtig, diese Anfrage, großes Lob, ist völlig richtig. Es ist immer schwierig, von der Ferne eine ernährungsmedizinische Bewertung abzugeben. Normalerweise sagt man dann immer, wenn man langweilig sein will, ja, dann müssen Sie zum Ernährungsmediziner gehen. Nein, ich sag's jetzt mal nicht. Es ist so, was ich faktisch sagen kann, ist tatsächlich, Theos Freundin ist unterernährt. Das zeigt hier der BMI, 43 Kilo, ist für die Größe zu wenig. Mhm. Da liegt sie deutlich im unterernährten Status. Ich sehe auch an der Ernährung, so wie Theo sie beschreibt, da fehlt es an Eiweiß, da fehlt es an Gemüse, da fehlt es an Ballaststoffen, da fehlt es an gesunden Fetten. Das ist auf lange Sicht eine Mangelernährung. Wenn Theos Freundin mal schwanger werden wollte, ist das keine gute Ausgangsposition, überhaupt schwanger zu werden. Das kann hier sogar schon in dieser Unterernährung die Fruchtbarkeit beeinflussen. Mhm. Wir sehen das. Wir sehen das bei exzessiven Sportlerinnen, dass dann, muss man auch nochmal hier fragen, ist die Regel noch gleichmäßig? Kommt sie regelmäßig? Ja. Oder hat es schon die Fruchtbarkeit beeinflusst? Weil wenn Frauen hungern, dann leidet die Fruchtbarkeit darunter, und das ist ein Alarmzeichen, das ist eine rote Flagge. Hier ist es so, es ist eine Mangelernährung, und wir sehen es bei jungen Mädchen häufig so, dass halt die Bereiche der Werbung und des Marketings, alle sind so schön schlank und so toll und sexy ist, soll das alles sein. Und hier ist aber tatsächlich eine Frau, die das für sich umgesetzt hat als eine Mangelernährung. Ob hier schon eine beginnende Essstörung dabei ist, weiß ich nicht, könnte sein. Aber hier empfehle ich tatsächlich, wenn die Krankheitseinsicht, so sagen wir das, wir Mediziner, wenn die Krankheitseinsicht da ist, sollte man tatsächlich einen Ernährungsmediziner aufsuchen. Und hier ist natürlich jetzt, will ich Theo nicht beunruhigen. Theo, jetzt keine Panik, ja. Tatsächlich so, wie er vorgeht, sagt, miteinander im Gespräch bleiben, das vielleicht mal thematisieren, kein Ärger machen in der Beziehung, nichts vorschreiben, du musst und du solltest. Das stört dann nur die Beziehung, und da kommen wir auch kein Stück weiter. Dann hat man zusätzlich zur Mangelernährung noch Ärger in der Beziehung und hat nichts erreicht. Ja, deshalb einfach den Vorschlag mal machen und vielleicht den Podcast mal vorstellen. Tatsächlich ist es eine Mangelernährung, die am Ende, à la longue, die Lebenslänge und die Gesundheit beeinflusst, weil hier habe ich natürlich auch nicht mehr den Kalziumgehalt. Die Knochen leiden. Die ist jetzt in einem Alter, wo die Knochen die maximale Festigkeit erreicht. Wir haben hier einen Muskelmangel. Ja, Muskeln sind für die Funktion der Gelenke total wichtig, auch für die Stabilität der Knochen. Diese junge Frau geht mit einem verminderten, wahrscheinlich, das muss man postulieren, mit einer verminderten Knochenfestigkeit ins Alter dann. Und ja, das ist nur ein Beispiel, also welche Folgen das haben kann. Unterernährung ist ein Problem. Wir haben in der Bevölkerung vielleicht 5-10% der Menschen, die ein bisschen, vielleicht eher nur 5, die ein bisschen zu dünn sind, wo wir was machen muss. Aber das hier ist schon, geht schon richtig in den pathologischen Bereich.
Okay.
Und dann eben ja hier auch noch Bauchschmerzen sehe ich hier auch noch. Also, und sie ist ziemlich schnell satt. Das ist ja nicht schlimm. Vielleicht hat sie auch eine Magenausgangsverengung von Geburt an. Das muss man alles mal gucken. Das gibt es eher bei Jungs, aber denn dann ist man total schnell satt. Ja, also wenn man zum Beispiel einen zu engen Magenausgang hat. Also da muss ein Ernährungsmediziner ran. Das ist tatsächlich so eine Domäne. Einfach mal hin. Ja. Aber Adressen www.bunddeutscherernährungsmediziner.de. Da gibt's die Adressen der Schwerpunktpraxis in der Nähe.
Aber es ist toll, wenn man sich um seinen Partner kümmert. Also dann haben wir vielleicht ja trotzdem weiterhelfen
können. Ich finde Theo toll, auch die Art. Also super.
Liebevoll.
Und, ja, liebevoll, genau. Ja,
genau.
Ja, da hat sie Glück mit ihm.
Genau. Melanie hat uns geschrieben, sie hat über das Stichwort Lektine alles Mögliche gelesen. Und zwar, dass ihre heißgeliebten Kichererbsen in der Dose nicht gesund seien, weil sie viele Lektine enthalten. Sie war dann sehr enttäuscht, weil sie die so gerne mag und auch nicht immer Zeit hat, welche einzuweichen. Und dann nimmt sie die halt aus der Dose und hat aber auch gelesen, dass das auch in Haferflocken enthalten sein soll, in vielen anderen Gemüsen und in Hülsenfrüchten mal mehr, mal weniger. Und sie möchte jetzt einfach wissen, wie gesund oder ungesund sind Lektine?
Ja, kurze Erklärung. Lektine sind kohlenhydratbindende Proteine, also Proteine, also Eiweiße.
Ja.
Und da gibt's viele Studien auch im Tierversuchen, die schon im Tierversuch theoretische Schädigungen im Darmbereich nachweisen können. Und es ist ja auch so, wenn ich diese Hülsenfrüchte roh esse, dann sind sie nicht nur unverträglich, sondern eben auch giftig. Mhm. Die einzige Hülsenfrucht, die wir so unbeschadet, unverarbeitet essen können, ist halt die Erbse.
Genau. Na? Schön aus der Schote, aber sehr, sehr teuer im Sommer.
Genau. So schön lecker, vielleicht sogar vom Beet.
Ja.
Kennen wir noch aus Kindertagen so. Ne? Bei mir essen es die Schnecken alles weg. Das ist, war früher nicht so, fand ich, aber okay. Diese Lektine sind im Pflanzenreich nicht nur eben in den Hülsen vertreten, das ist richtig, auch Hafer enthalten Lektine und deshalb sollten die Hülsenfrüchte vorverarbeitet werden. Das ist also sozusagen ein Verarbeitungsschritt, der für uns gesund ist und der macht aus diesen Hülsenfrüchten veredelt sie sozusagen. Muss man auch dazu sagen.
Aber was ist denn der Unterschied, ob ich die eingeweicht kaufe in der Dose oder im Glas oder selber einweiche? Macht das einen Unterschied?
Nein, das macht keinen Unterschied. Also beim Einweichen können bis zu 5% weniger, können die Proteine um bis zu 5% reduziert werden. Das ist jetzt erstmal nicht viel, aber schon mal was. Und Kochen reduziert 99% der Lektine. Das heißt, mit dem Kochen sind wir auf der sicheren Seite und deshalb ist es ja so, dass wir die Lektine kochen und wenn wir die...
Aber wenn ich zum Beispiel Kichererbsen aus der Dose nehme und daraus einen Hummus zubereite, dann sind sie ja nicht mehr gekocht. Oder sind die im Glas schon? Na doch, die sind dann wahrscheinlich gekocht.
Die sind eingeweicht. Ja, also die sind natürlich vorgekocht in der Konserve und damit auch schon ideal halt zur Weiterverarbeitung. Aber auch wenn ich Hülsenfrüchte fermentiere, dann verschwinden diese Lektine, die werden halt einfach abgebaut.
Also muss man sich nicht so große Gedanken machen, wie Melanie das hier tut.
Genau, genau. Richtig ist es. Und diese Daten aus den Tierversuchen mit möglicher Schädigung der Darmschleimhaut im Sinne beispielsweise auch einer Aktivierung des Immunsystems oder Entzündung im Darmbereich, das muss man relativieren, weil wir am Ende auch gucken, wenn die Menschen Hülsenfrüchte essen, verarbeitete Hülsenfrüchte, wenn sie die essen, dann reduziert sich das Diabetesrisiko, das Übergewichtsrisiko reduziert sich, auch das Krebsrisiko und die Darmfunktion ist verbessert. Also es ist so, wenn wir isoliert Lektine im Tierversuch anwenden, dann kommt es natürlich zu Schädigung. Aber wir wenden ja Lektine nicht isoliert an im Menschen, sondern wir essen es im Rahmen einer Mahlzeit. Und nochmal klar, Hülsenfrüchte sollten verarbeitet werden, gekocht, eingeweicht, gekocht oder fermentiert werden. Und dann gehören sie mit zu den wichtigsten Lebensmitteln überhaupt. Lasst euch nicht verrückt machen mit Hülsenfrüchte. Oh, aber da sind aber Lektine drin. Nee, ich weiß auch, Paleo hat immer, wurde gesagt, ja, Hülsenfrüchte dürft ihr nicht, weil das hat man früher nicht gegessen. Das ist alles Quatsch. In der Steinzeit wurden auch Hülsenfrüchte gegessen. Es ist nachweisbar, in vielen Regionen der Welt in der Steinzeit wurden Hülsenfrüchte gegessen, aber verarbeitet. Und das haben die Menschen rausgekriegt. Und es ist eins der gesündesten Lebensmittel. Und ich kann euch sagen, Ernährungsmediziner essen mehrfach die Woche, diese Woche habe ich es nur zweimal geschafft, mehrfach die Woche Hülsenfrüchte, weil sie einfach wissen, dass es mega gesund ist.
Ja, herzlichen Dank.
Das Rezept, verordnet von Dr. Riedel.
Und jetzt wollen wir natürlich noch ein schönes Rezept zum Abschluss haben, weil wir wollen ja gesund wieder rausgehen aus diesem Podcast. Was haben Sie uns heute mitgebracht?
Also geht ja um Fettleber, ne?
Genau.
Und ich habe gesagt, Fettleber profitiert von einer niedrigen glykämischen Ernährung, das heißt wenig Zucker drin, viel Gemüse und das Ganze auch noch mit viel pflanzlichem Eiweiß. Und ich habe hier was mitgebracht aus dem Hafer-Masterplan. Ich bin ja so gegen, dass man Lebensmittel so irgendwie als Allheilmittel oder Superfood, da bin ich immer sehr skeptisch, aber tatsächlich für Hafer, ganz ehrlich, da haben wir so viele tolle Einsatzbereiche. Hafer hat halt wirklich viele positive Effekte gegen Diabetes, aber auch gegen Fettleber. Und hier habe ich die Haferbratlinge mit Gemüse mitgebracht.
Hier sieht man, die lecker aus.
Genau.
Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen.
Genau, da kriege ich auch die Fleischliebhaber nämlich mit auf die Bühne, nämlich das sieht ja aus wie eine Boulette und das schmeckt total herzhaft mit diesem leckeren Gemüse. Dieses Gericht kann man überschreiben nach dem Motto Gemüse meets Hafer und wird dadurch unschlagbar. Warum? Weil wir, wenn ich mal lese, was wir da drin haben, da haben wir Kerne drin, Sonnenblumenkerne, Haferflocken eben, Gemüsebrühe, klar, und viel Gemüse, Frühlingszwiebeln, Knoblauch, Paprika und eben Tomaten, noch passierte Tomaten, bisschen Dinkelmehl noch dazu. Da ist nichts drin, was ungesund ist. Und wir haben in dieser Portion hier 25 Gramm Eiweiß und das ist reines pflanzliches Eiweiß. Das ist super für die Leber. Wir haben Beta-Glucan, der Pflanzenstoff, der gegen Diabetes und auch gegen Fettleber und gegen Übergewicht wirkt. Also mega, ja, mit gesunden Fetten in der Paarung. Und das ist sozusagen eigentlich die Pille gegen Fettleber.
Oh, das sieht wahnsinnig appetitlich aus. Und tatsächlich, glaube ich, habe ich so gut wie alles zu Hause.
Ja.
Ich habe alles zu Hause.
Alles zu Hause,
ich
hab
alles zu Hause. Ja. Ich kann das heute mir noch kochen.
Genau. Also das ist das, was man sowieso zu Hause haben sollte. Ich habe das auch immer alles zu Hause und nur zwei Zeige Thymian hätte ich hab jetzt
ich
nicht.
Habe ich auch. Wächst auch noch. Wächst
ja, stimmt. Habe ich noch im Garten.
Ja, das wächst ja, auch. Das stimmt. Ist, war im Winter nicht umzubringen.
Also wo sehr immer lecker. Man Hafer auch mitverwenden kann und der Hafer Masterplan ist eben auch eine gute Idee, Hafer vielseitiger zu verwenden. Weil Hafer gehört in die Kategorie der pflanzlichen Medikamente, so muss man es sagen, ja. Und Gemüse auch. Fettleber ist heilbar, das ist ja unsere große Botschaft. Man muss nur wissen, dass man sie hat und muss wissen, wie man dagegen vorgeht. Letztlich ist ja die Fettleber, wenn man es nochmal zusammenfasst, als große Folge, eine Folge der nicht artgerechten Ernährung der Gattung oder der Spezies Homo sapiens, ja, und damit ein Verbrechen an unserer Gesundheit. Und aber da können wir was gegen tun, wenn wir es erkannt haben. Und darf ich noch was sagen?
Natürlich.
Also wer mehr Anregungen und Ideen braucht, ja, der folgt mir auf Instagram, Facebook unter Dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de. Da haben wir aktuelle Infos rund um die Ernährung, neue Trends, Mythen und da kriegt man immer wieder tolle Anregungen raus.
Und wer unsere Folgen noch nicht alle gehört hat, ihr findet uns auf allen gängigen Plattformen und wir haben ziemlich viele schöne Themen, interessante Themen schon behandelt und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Herzlichen Dank.
Tschüss. Eine extra Ernährungsdoc-Show gibt es im April 24 in Flensburg, Lübeck, Hannover und Düsseldorf. Es sind noch Karten vorhanden.
Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in 2 Wochen.
Podcast von Funke.